Wir werden uns in der gesamten Region...
Herzlich gegrüßt bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, den 7. Oktober 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zum Themenüberblick. Michael Moos vom Verfassungsschutz unrechtmäßig verfolgt. Umbenennung von Straßennamen in Mannheim. Blumenkohl, ein Film über eine winterfeste Sorte.
Wie hat denn der Verfassungsschutz im gestrigen Prozess versucht, die Überwachung von Michael Moos zu rechtfertigen?
Grundsätzlich geht der Verfassungsschutz aus, dass die ganzen 35 Jahre Überwachung rechtmäßig gewesen sind. Und die 35 Jahre Überwachung beendeten ja 2013, als damals die Linke insgesamt nicht mehr überwacht worden ist. Das hat man auch bei Herrn Moos gesagt. Aber jetzt wird er nicht mehr überwacht. Also wir haben sozusagen einen Überblick von 1978 bis 2013, wobei die letzte Eintragung 2009 gewesen ist. Und dann wurde noch weitere 4 Jahre sozusagen beobachtet, die Daten vorgehalten. Nun, wir haben ein relativ ziviles Verfahren gehabt, ein sozusagen menschlicher und als Vertreter des Landesamtes für Verfassungsschutz sehr angenehm Vertreter. Das lief in moderater Atmosphäre ab, wobei die Inhalte natürlich immer klar waren und die Meinungen gegensätzlich standen. Was sozusagen in den Akten wirklich sozusagen immer dem Herrn Moos dann immer vorgeworfen worden und was der eigentliche Knackpunkt war, das war eigentlich alles Tätigkeiten im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit. Jetzt nicht als Anwalt sozusagen im konkreten Mandantenverhältnis, das gibt's nur einmal, das was Sie zitiert haben, diese Überwachung, wo man mal genau seine Besuche an der Kanzlei, sein Ankommen an der Kanzlei, sein Weggehen an der Kanzlei für mehrere Tage mal wohl überwacht hat. Das war sozusagen einer der ganz konkreten Überwachungspunkte als Anwalt. Ansonsten ist ja der Michael Moos jemand, der immer auch an der politischen Diskussion und der drängenden zeitpolitischen Fragen, die wir gehabt haben, teilgenommen hat. Und das waren ja in den 1978 Jahren, als die Überwachung da dokumentiert ist. Das war ja der Bereich, also der ganzen RAF-Auseinandersetzungen, der Zusammenlegungsdiskussion, dann später in den 80er Jahren bis Ende der 80er Jahren die Hungerstreik-Diskussion. Da war ja natürlich mit angesprochen worden, auch immer von Angehörigen oder Vertretern oder nahestehenden Gruppen, dass wer er seine Meinung dazu hat. Und da hat er natürlich auch durchaus in vollster Kritik der damaligen Haftbedingungen auch von den RAF-Leuten und dass der Staat dann auch nicht mehr so ganz recht wusste, wie er damit mit denen gut umgehen soll. Also das Gut würde ich dann in den Vordergrund stellen. Das war das Problem. Und da hat er natürlich Stellung genommen und war auch einer der wenigen, der dann auch immer dazu Stellung genommen hat. Der hat also sozusagen nie die Gesprächsbereitschaft abreißen lassen. Und ich fand in dem Sinne einer Prävention, dass man aus dieser Gewaltsackgasse herauskommt. Und das sieht der Verfassungsschutz natürlich grundsätzlich anders. Dadurch, dass der Herr Moos sozusagen auch sich für die Haftbelange eingesetzt hat, jetzt nicht die RAF-Ziele unterstützt, sondern die Belange der Haft, hat man ihn trotzdem als Unterstützer dieses ganzen RAF-Bereichs, dieses Terrorismusbereiches gesehen. Und da hat man natürlich dann kräftig gesammelt. Und was sozusagen viel hat man darüber nicht, aber man hat dann, also die Kanzlei, die am Hegerhaus, wo die Kanzlei dann hingezogen ist, 2004, da hat man zum Beispiel mehrere schöne, lange, seitenlange Berichte über das Einweihungsfest, sagt mit dem Schluss, da ist nichts vorgekommen, aber sonst wird dann berichtet, wer da Gitarre spielt und sonst was und wer da sonst noch ist. Ja. Also es ist sozusagen eine Rundunüberwachung ohne irgendwelche konkreten Geschichten. Dann hat man plötzlich eine Anmeldung eines Straßenstandes, da taucht er dann plötzlich auch wieder in den Akten auf. Es ist also eigentlich im Prinzip dummes Zeug, wo man sich fragt, was kann das einem Verfassungsschutz, wenn er sich analytisch mal begeben will, überhaupt helfen, um zu verstehen, was gesellschaftlich läuft. Ich meine nichts. Aber das ist jetzt das Problem, wie das jetzt Richter bewerten.
Heißt aber, im gestrigen Prozess wurden jetzt keine weiteren Überwachungsaspekte öffentlich, die bisher noch nicht öffentlich waren aus der
In der Transparenzbereich, das, was das Gericht an Akten vorgelegt hat, bekommen hat, das ist ja nicht sozusagen unser Recht gewesen, das wir gefordert haben, sondern das Gericht hat ja den Verfassungsschutz angewiesen, seine Akten ihm vorzulegen, damit er über die Rechtmäßigkeit der Speicherungen dort befinden kann. Da gibt es zig Seiten, wo dann nur oben, die total geschwärzt sind, die lassen eines oben frei, oben steht dann linksextremistischer Terrorismus oder sowas oder Linksextremismusbeeinflussung und unten steht dann nur noch irgendwann ein Name, Michael Moos, geboren in Tel Aviv, erst und so 1947. Das ist dann das Einzige, das, was immer da steht, ja. Und da muss jetzt das Gericht einen Weg finden, ja, wie sie das beurteilt. Und ich meine, das kann einem Gericht nicht ausreichen, eine geschwärzte Stelle zu haben und zu sagen, ja, es wird schon richtig sein, was der Verfassungsschutz da gemacht hat.
Sie haben bereits den Bürgerrechtler und Rechtsanwalt Rolf Gössner vertreten. Seine Überwachung durch den Verfassungsschutz war gerichtlich festgestellt rechtswidrig. Wir haben auch schon über die Verfassungsschutzbeobachtung der Rechtsanwältin Angela Fomaniak und Sven Adam gesprochen. Rechtsanwältinnen stehen als Berufsgeheimnisträger eigentlich unter einem besonderen Schutz. Gilt dieser Schutz nicht für den Verfassungsschutz?
Da muss man jetzt genau sehen. Also quasi als Berufsgeheimnisträger, dann wäre das sozusagen, ist es nicht so, also jedenfalls das, was ich jetzt hier sehen konnte, dass jetzt ein Anwaltsgespräch direkt überwacht worden ist. Also da gibt es keine Anhaltspunkte dazu. Man könnte sowas vielleicht vermuten aufgrund der damaligen Häftlingsüberwachung, weil da hat der Herr Moos mal jemand vertreten, der im Randbereich der RAF-Unterstützung auch verurteilt worden ist. Und da wurden dessen Besuche dokumentiert und da gab es auch eine Rubrik auffällige Gesprächsinhalte, da war immer nie was drin gewesen. Also es gab sozusagen da eigentlich keine Anlasspunkte, dass man direkt konkret ins Mandantenverhältnis direkt eingegangen ist. Vielleicht bei der Anmeldung noch von irgendwelchen Infoständen an der Stadt, wo er dann für eine Partei oder eine Gruppierung was angemeldet hat. Aber sowas gibt es eigentlich so nicht. Das Problem ist, alles, was er da gemacht hat, hat er natürlich als Ausdruck seiner anwaltlichen Tätigkeit und seines Einsatzes jetzt in dem Bereich für Mandanten getan. Und wenn er dann sozusagen über bestimmte Haftbedingungen was gesagt hat, dann hat aus der Kenntnis heraus, dann ist das natürlich auch aufgrund der speziellen anwaltlichen Situation. Also man hat ihn nicht als Anwalt sozusagen in seinen ganz konkreten anwaltsgeheimnisgeschützten Sachen überwacht, sondern in seiner Tätigkeit als Anwalt, die außen herum ist. Also Vorträge, Stellungnahmen, tätig werden für jemand, so in diesem Bereich.
Wenn wir jetzt die Verfassungsschutzüberwachung kritisieren, auch die Humanistische Union kritisiert immer wieder den Verfassungsschutz. Angesichts der aktuellen Lage, angesichts des Rechtsterrors, muss man aber doch sagen, wir brauchen jetzt gerade erst recht den Verfassungsschutz?
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen. Also das wäre zu ungeschützt. Das Problem ist, die Analyseunfähigkeit, die ich dem Verfassungsschutz im Bereich des Linksextremismus, das ist ein politischer Kampfbegriff, was man dem Verfassungsschutz unterstellen darf im linken Bereich, die Linkslastigkeit und das, was da alles rausgeht, das beruht ja darauf, dass die immer gesagt haben, die Linken sind die Gefährlicheren, die Rechten sind nur dumm und doof, da passiert sowieso nichts, die müssen wir gar nicht gucken. Außerdem sind die ja auch für den Staat und schon einen starken Staat. Also das ist ein generelles Problem links. Und die Analyseunfähigkeit im linken Bereich, die hat sich jetzt schauerlicherweise auch im rechten Bereich gezeigt. Ja. Der Verfassungsschutz sieht viel, nimmt viel auf, aber wenn man nur drauf guckt auf eine Sache, heißt es noch nicht, dass man sie verstanden hat. Und das ist eigentlich das Problem. Diese Apparate sind eigentlich gesellschaftlich analyseunfähig. Und da denke ich, da darf man jetzt nicht die Politiker aus der Pflicht entlassen, die dann sagen, naja, wir haben doch den Verfassungsschutz, der soll sich jetzt um rechts kümmern. Da kommt nicht viel. Das muss gesellschaftlich gelöst werden und die Politiker, die Verantwortung jetzt auf den Verfassungsschutz schieben, da bekommt man keine Lösungen heraus. Da kommt man höchstens Schwäche oder Nullstellen oder sonst was. Und das finde ich als das grundsätzliche Problem. Also und deswegen meine ich, wenn man zu sehr auf den Verfassungsschutz vertraut, dass der die Lösungen für Probleme anbietet, ja, dann würde ich sagen, lieber besser abschaffen als da das Vertrauen, weil dieses Vertrauen wird immer enttäuscht werden, wie wir eigentlich jetzt Tag für Tag und mit allem leider immer weiter sehen.
Abschließend nochmal zurück zum gestrigen Prozess zur mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart. Sie haben schon angedeutet, dass Sie eigentlich erwarten, dass das Gericht entscheidet, aufgrund auch der schlechten Aktenlage, dass die Überwachung von Michael Moos durch den Verfassungsschutz rechtswidrig gewesen ist. ist abschließend trotzdem nochmal die Frage, welche Bedeutung hätte denn ein Urteil in diesem Sinne, was eventuell jetzt zu erwarten ist, vielleicht einfach gar keine Bedeutung?
Nein, es hat eine große Bedeutung, so oder so. Ich würde, meine Prognose in dem Bereich ist, dass man vielleicht da bei der ganzen Einordnung K-Gruppen, dieses ganze, weil er Mitglied ja von diesen studentischen K-Parteien gewesen ist, KBW oder BKW, was es da gegeben hat. Dieser Bereich und dieser ganze Bereich im RAF-Bereich, weiß ich nicht, ob das Gericht sich trauen wird, hier eine Rechtswidrigkeit der Beobachtung auszusprechen. Da bin ich nicht sicher. Aber wo ich hoffe darauf, dass man zumindest ab Mitte der 80er Jahre, als der Michel Moos dann in diesen kommunalpolitischen Bereich gegangen ist, wo man jetzt noch nicht diese besonders verfänglichen Themen da angesprochen hat, dass das Gericht da zum Schnitt kommt und sagt, also es geht ja gar nicht, dass man hier hundert Seiten lang die kommunalpolitische Tätigkeit von Moos nachzeichnet, wo nichts, aber auch gar nichts drin ist. Und das hat man gemacht, weil man in der linken Liste auch ein Mitglied, der Funktionär der DKP ist, den Namen Herrn Guzzoni kann man ja nennen, ist ja bekannt, ja. Weil der drin ist, deswegen darf die ganze linke Liste und alles, was sie tut, auch überwacht werden. Ich bin zuversichtlich, dass das Gericht dem nicht folgt, ja. Also insofern denke ich, wir werden vom Gericht eine halbe Entscheidung bekommen. Und wenn sie jetzt auch etwas weniger ist, wäre sie wirklich sinnvoll, weil das zeigt, es geht nicht so, wie der Verfassungsschutz sich das denkt.
Das sagt Udo Kaus, Vorsitzender des Landesverbandes der Humanistischen Union. Er hat vertreten den Freiburger Rechtsanwalt und linke Listenstadtrat Michael Moos. Gestern vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart ging es um die Frage, ob seine jahrzehntelange Überwachung durch den Verfassungsschutz rechtmäßig war oder nicht, oder zumindest in Teilen rechtswidrig war. Und wir werden dann sicher noch einmal.
Jedes Jahr versammeln sich die Herero in Namibia, um an den Völkermord zu erinnern. Verantwortlich dafür die deutsche Kolonialmacht. Deutsch-Südwestafrika hieß das Land von 1894 bis 1915. Die Herero wurden von der kaiserlichen Armee in die Wüste getrieben und abgeriegelt, damit sie verdursteten. 60.000 bis 80.000 Menschen starben. Bis heute gibt es noch keine Entschädigung, noch keine offizielle Anerkennung des Völkermords. Stattdessen zieren immer noch Namen der damaligen Eroberer und Unterdrücker Straßen in Deutschland, auch in Mannheim, im Stadtteil Rheinau-Süd. Der Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim sammelt Unterschriften dagegen und klärt auf. Jetzt am 11. Oktober mit einem Konzert in der Citykirche Konkordien nahe dem Marktplatz in Mannheim. Dort singt auch der Chor im Bongi Voices for Africa über Leben, Leiden und Freiheitskampf. Hildegard Klenk erklärt, was es mit den Straßennamen auf sich hat.
Also in Mannheim sind es aktuell drei Straßen in Rheinau-Süd, die nach Kolonialisten benannt worden sind. Das sind Lüderitz, Leutwein und Nachtigall. Lüderitz zum Beispiel war ein Kaufmann, ein Bremer Kaufmann, ein Tabakhändler. Und ihm ging es zunächst einmal nur um den Handel. Und berühmt wurde dieser Lüderitz dann letztlich dadurch, dass er einen Handel gemacht hat mit den Menschen in Afrika, in Südwestafrika, das noch heute als Landraub dann auch bekannt ist. Er hat ihnen einfach irgendwie völlig falsche Zahlen untergeschoben und hat sozusagen für ein Appel und ein Ei ein riesiges Stück Land gekriegt. Interessant war, dass dann über das Deutsche Reich sogenannte Schutztruppen auch hingeschickt worden sind, die keineswegs die Bevölkerung geschützt haben, sondern geschützt wurde dieses Land, was in der Regel nicht mit rechten Dingen dann auch in den Besitz kam. Und das war eine der Hauptforderungen auch von Lüderitz, dass er sich diesen Schutz praktisch verschafft hat. Aber gleichzeitig hat er auch in seinen eigenen Unternehmen durchaus geguckt, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Prügelstrafen und Zwangsarbeit war normal dort. Eine weitere Person ist der Leutwein. Der war Oberbefehlshaber der deutschen Truppen, eben dieser Schutztruppen und in Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. Die dritte Person, die in Mannheim namentlich genannt ist, das ist Nachtigall. Der nimmt sich im Vergleich zu den beiden anderen Personen eigentlich relativ harmlos aus. Pfarrersohn, Arzt, der dann nach Afrika gereist ist und dort wissenschaftliche Daten gesammelt hat zur Geografie, Ethnologie und auch Sprachenkunde. Aber diese Daten waren natürlich eine total wichtige Grundlage für die Eroberung des Landes.
Die Straßennamen sind übrigens 1935 vergeben worden, also mitten in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Kolonialisten passten exakt zum Herrenmenschendenken dieser Zeit. Aber heute sind sie kein Ruhmesblatt für die Stadt. Der Arbeitskreis hat im Stadtteil Rheinau-Süd informiert, Flyer verteilt. Es gab auch eine Umfrage, aber die Menschen, die dort leben wollen, mit großer Mehrheit keinen neuen Namen. Der Siedlerverein, der die Umfrage durchgeführt hatte, möchte stattdessen Informationstafel über die Männer an den betroffenen Straßen. Und der Mannheimer Gemeinderat hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das kommt nun zu einem klaren Ergebnis. Mit dem Wissen von heute muss die Stadt von solchen Kolonialistennamen Abstand nehmen. Letztlich hat das der Gemeinderat zu entscheiden. Der Arbeitskreis Kolonialgeschichte hat inzwischen bereits alternative Namen überlegt, Namen von afrikanischen Menschen, die für Freiheit, gegen Kolonialismus und Unterdrückung kämpften. Diese Menschen werden im Konzert am Montag vorgestellt, zum Beispiel Morenga. Er ist bis heute ein Held in Namibia, denn die Herero und Nama haben sich gewehrt gegen die Deutschen mit aller Kraft und ein Anführer war damals Jacobus Morenga, ein Nama. Bis zu seiner Ermordung 1907 kämpfte er für die Freiheit seines Landes. Nach ihm sollte eine Straße benannt werden. Oder auch nach Anna Mungunda, einer Hausangestellten aus Windhoek, die 40 Jahre später gegen die Apartheid mobilisierte. Insgesamt 7 Namen, darunter auch Miriam Makeba, hat der Arbeitskreis vorgeschlagen. Sie alle werden beim informativen Konzert am 11. Oktober in der Citykirche Concordien mit Songs geehrt, die der Chor Imbongi auch von einem namibischen Chor gelernt hat.
Hallo Luciano, schön dich zu hören.
Ja, hallo Konrad, freut mich, dich am Telefon zu haben.
10 Jahre kooperative Gartenkoop Freiburg und am letzten Wochenende gab es ein kleines Fest dazu, alles Corona-konform. Und ich habe da auch noch einen kleinen Film gesehen, und zwar über einen Kohl. Und dieser Kohl, der hat es wahrlich in sich. Vielleicht reden wir zuerst einmal über den Kohl. Das heißt, die Gartenkoop, die stellt ja eigentlich Gemüse zur Verfügung, das selbst erzeugt ist von den Leuten, mit Hilfe von einigen Gärtnern und Bauern. Und dann wird das Ganze in Tunsel eben entsprechend angebaut und in Freiburg, vor allen Dingen in Freiburg, verzehrt und verteilt.
Ja, genau. Also wir setzen das Modell der solidarischen Landwirtschaft um. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft von ungefähr 300 Haushalten, hauptsächlich in Freiburg, aber auch aus den Dörfern rund um Tunsel. Und das sind so ungefähr 750 Menschen, die da mitmachen. Und wir finanzieren verbindlich eine Gärtnerei, die einen bedarfsorientierten Anbau von Gemüse macht hauptsächlich und diese Ernte teilen wir uns jede Woche untereinander auf. Und das Interessante ist eben, dass unsere Mitglieder sich auch eigentlich jede Woche an Einsätzen beteiligen. Insgesamt erwarten wir 5 halbe Tage Beteiligung im Jahr und das machen wir jetzt schon seit 10 Jahren, machen einen ökologischen Anbau und haben unter anderem zum Beispiel das Kriterium, dass wir 100% samenfeste Sorten anbauen.
Genau, um solche samenfeste Sorten geht es. Genauer gesagt nicht nur samenfest, sondern auch ganz interessant Winterfest. Und da gibt es einen bestimmten Kohl, der immer noch lebt, sprich nicht ausgestorben ist. Und über den hast du einen Film gemacht.
Genau. Also vielleicht zu den samenfesten Sorten. Viele Leute wissen nicht genau, was das bedeutet. Samenfest ist im Prinzip die natürliche Form von, also wie Pflanzen vorkommen. Also samenfest ist eine Pflanze dann, wenn aus ihrem Saatgut Pflanzen wachsen, die dieselben Eigenschaften und Gestalt haben wie deren Elternpflanzen. Das bedeutet, die Sorte kann wie früher natürlich vermehrt werden und sie wird durch Wind und Insekten meistens bestäubt. Aber nach, also mit zunehmender Industrialisierung haben sich die Hybrid-Sorten im Prinzip durchgesetzt. Und da sind die großen Saatguthersteller, die kontrollieren die sogenannten Elternlinien, die sie dann gezielt kreuzen. Und dieses Super-Saatgut ergibt meistens sehr gleichförmiges Gemüse und hat hohen Ertrag, aber eben die Inhaltsstoffe sind bei weitem nicht so gut wie bei den samenfesten Sorten. Und auch die Geschmackserlebnisse sind auf der samenfesten Seite eigentlich deutlich interessanter. Genau, und das deshalb, also wir haben uns politisch bei der Gründung dafür entschieden, 100%, also ausschließlich samenfeste Sorten anzubauen. Und dafür gibt es eigentlich richtig gute Strukturen hier so in Deutschland, Frankreich, mit der Bingenheimer Saatgut AG, mit Cocupelli, mit Sativa, Rheinsaat. Also es gibt so Organisationen, die schon Netzwerke haben und eine gute Vermehrung hinkriegen. Aber eben bei diesem Blumenkohl kam plötzlich was Besonderes. Da haben wir nämlich festgestellt, dass das Saatgut für diesen Blumenkohl aufgebraucht war. Es gab keins mehr und niemand hat den weiter vermehrt. Und ein Überwinterungsblumenkohl ist was Besonderes, weil das war früher ganz, ganz normal, dass man hier in der Region im Sommer diesen Blumenkohl ausgesät hat. Der wächst dann in den Herbst hinein. Wenn der Winter kommt, dann bleibt er einfach stehen und der kann auch richtig Fröste von, also wir hatten diesen Winter minus 18 Grad unter Vlies, hatte das eigentlich perfekt weggesteckt. Und dann, sobald die Sonne kommt im Frühling, dann wächst der weiter. Und so hat man im April einen fertigen Blumenkohl, den man ernten kann. Und das ist eben was sehr Besonderes, einfach den Blumenkohl hier aus der Region schon im April zu ernten. Und diese Tradition, ja, diese ist im Prinzip komplett verloren gegangen, weil die meisten Blumenkohl einfach aus wärmeren Regionen importieren. Aber für uns so als Projekt, die ja unsere Mitglieder mit einem saisonalen Anbau ernähren möchten, hat sich dieser Blumenkohl halt sehr gut eingefügt. Und als wir dann festgestellt haben, Mensch, da gibt's ja gar kein Saatgut mehr, dann haben wir gedacht, ja, die Pflanzen, die bei uns noch auf dem Acker stehen, sind vermutlich die letzten, die es vielleicht noch gibt. Wir wussten nicht so richtig, ob es irgendwo noch Saatgut gibt. Das war noch unklar. Und dann ist es unseren Gärtner und Gärtnerinnen geglückt, das erfolgreich zu vermehren. Und so konnten wir den Blumenkohl im Prinzip retten. Über ein Jahr erstmal. Und dann haben wir eine Kooperation mit Pro Spezie Rara angefangen, die ja auch hier in der Region Freiburg und Südbaden angesiedelt sind. Und die haben die Vermehrung von diesem Blumenkohl jetzt in die Hand genommen, was auch nicht so ganz einfach ist. Da muss man sich so ein bisschen einarbeiten. Und darüber habe ich eben einen Film gemacht, der so die ganzen Stationen im Leben von diesem Blumenkohl dokumentiert und die Gärtner und Gärtnerinnen zu Wort kommen lässt, also von der Selektion über den Anbau, die Vermehrung, die Anzucht und die Ernte, damit man einfach so mal alle Stationen gesehen hat.
Das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt mal unterbreche, ist es so, dass ihr euch trotz alledem den Samen für eure einzelnen Sachen, denke da an Salat oder auch an diesen Blumenkohl, von außen zukauft, ihn bei euch vermehrt und dann eben entsprechend erntet und an eure Mitglieder verkauft. Und bei diesem Blumenkohl ganz speziell habt ihr festgestellt, da können wir nichts mehr zukaufen, sondern wir müssen irgendwie selbst für Vermehrung sorgen und habt da diesen Spezialisten herangezogen, der euch da die Arbeit abnimmt.
Genau, also auch die Arbeit der samenfesten Sorten ist so in Netzwerken organisiert und es gibt eben Saatguthersteller, die aber wirklich nicht vergleichbar sind mit, was weiß ich, Bayer Crop Science oder Monsanto. Das sind wirklich winzige Strukturen. Und das ist wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Das heißt, auch da ist es so, dass ein Hof sich auf die Vermehrung von ein paar Sachen spezialisiert oder so, zum Beispiel Tomate, Karotte, Salat, und ein anderer Hof wiederum auf die Vermehrung von was anderem. Und dann wird dieses Saatgut gereinigt, zusammengetragen und eben von diesen Strukturen wie die Biegenheimer Saatgut AG, Sativa, Rheinsaat, Cocopelli wird es dann vermarktet oder halt an die Höfe zur Verfügung gestellt. Das ist auch sinnvoll, dass man irgendwie so im Netzwerk arbeitet, weil es kann, also du kriegst als ein kleiner Betrieb, kann nicht 70 oder 100 Sorten vermehren. Das ist ungefähr das, was wir anbauen. Also wir können ein paar Sachen vermehren, aber 100 Sachen vermehren, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Und was noch dahinter steckt, ist die sogenannte Züchtungsarbeit. Also man muss weiterhin gucken, man will die Sorte immer so ein bisschen selektieren, zum Beispiel das auf eine bestimmte Größe oder auf eine bestimmte Resistenz oder was weiß ich, also bestimmte Kriterien einfach, wie gut, wie gesund, meistens wie gesund und die Pflanze ist und auch guten Geschmack oder so. Und genau, und das ist eine Arbeit, die wahnsinnig aufwendig ist. Und ich denke eben, also ich hatte das Glück, das zu sehen, wie das passiert. Und ich denke, dass das wirklich eine Arbeit ist, die von der Gesellschaft, also von der weiteren Gemeinschaft eigentlich getragen werden muss, weil es ist eigentlich ein Fehler, das in die Hände von Profitlogik zu legen.
Ja. Ja, und ihr seid eben mitten in diesem Netzwerk drinnen. Ich werde dich später noch fragen, hier, wo du deinen Film vorstellen willst. Sprich, ich nehme einfach an, dass du deinen Film auch präsentieren möchtest. Aber ihr wollt natürlich auch sicherlich hier euch als Gartenkoop ein bisschen präsentieren. Sprich, kann man bei euch noch mitmachen? Das heißt, gutes Essen, was man selbst irgendwie an ja, 2,5 Tagen, sprich an 5 Tagen, jeweils einen halben Tag produziert hat, teilnehmen?
Ja, also es ist so, dass wir gerade in dieser Corona-Zeit hatten wir viel Zulauf. Aber das hatten allgemein sehr, sehr viele Projekte aus der Region, auch andere Gärtnereien. Und deshalb haben wir mehrere Leute, die so ein bisschen drauf warten, dabei sein zu können. Aber es gibt immer wieder Rotation. Also gerade hier gegen Ende des Jahres treten immer so ein paar Leute aus und dann rücken andere nach. Es lohnt sich auf jeden Fall, so den langfristigen Blick zu haben und sich bei uns zu melden. Und genau, also irgendwann rückt man nach und kann auf jeden Fall mitmachen. Es ist auch möglich, einfach mal zu einem Einsatz zu kommen, kontaktiert uns ruhig und einfach mal ins Projekt reinzuschnuppern. Und ja, und ansonsten sind ja hier mehrere Projekte in der Region am Entstehen und wir haben auch Überlegungen, ob wir nicht eventuell auch größer werden oder einen weiteren Standort aufbauen. Das ist natürlich alles so Gedanken, die noch nicht so ausgereift sind. Aber ich denke auf jeden Fall, dass hier in der Region eine Bewegung am Entstehen ist, die sich für eine Agrar- und Ernährungswende einsetzt. Und es lohnt sich, so in Kontakt zu bleiben mit allen Projekten, die gerade am Start sind.
Und in Kontakt bleiben kann man mit euch auf jeden Fall über eure Webseite gartenkoop.org. Oder zum Beispiel über den Film. Wo kann ich denn den Film sehen?
Der Film kann auf unserer Webseite auch schon gesehen werden. Er ist gerade auf der Startseite verlinkt. Er ist bei cinerebelde.org auch zu sehen. Man kann ihn kostenlos streamen und auf dem YouTube-Kanal von Pro Spezie Rara, die ja die Vermehrung machen. Genau, da kann man den überall einsehen und er richtet sich eben erstmal an die Leute, die verstehen wollen, was so eine samenfeste Sorte ist und was alles damit passiert, weil der Blumenkohl steht ja symbolisch für alle anderen Gemüsesorten und er richtet sich aber auch an vielleicht andere Gärtnereien und andere Solavis, die vielleicht Lust haben, langfristig den Wainfleet-Überwinterungsblumenkohl auch anzubauen oder sogar zu vermehren. Und wenn ihr da Interesse habt, da gibt's einen Kontakt vom Luis Schneider bei Pro Spezie Rara. Das ist der Mensch, der sich gerade um die Vermehrung kümmert. Das ist ein bisschen so der Hüter der Sorte im Moment.
Ja, das heißt mehr oder weniger alles Nähere auf der Seite von Gartenkoop Freiburg. Und das entsprechend kann gegoogelt werden. Luciana, ich danke dir auf jeden Fall mal für dieses Gespräch. Das heißt, Neues von der Gartenkoop. Und das wäre in diesem Falle der Blumenkohl bzw. der Film zu diesem winterfesten Blumenkohl. Merci. Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 7. Oktober 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.